Was genau ist ein Studienseminar? Was machen wir eigentlich hier? Was hat uns bewogen, als Lehrerinnen und Lehrer in die Ausbildung zu gehen? Und was möchten wir angehenden Lehrkräften mit auf den Weg geben? Warum ist der Lehrerberuf so liebenswert und gleichsam herausfordernd? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in der ersten Folge unseres Podcasts auf den Grund. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Der Rote Faden, ein Podcast des Studienseminars Hameln für das Lehramt an Gymnasien.
Ja, und somit herzlich willkommen zur ersten Folge des Roten Fadens, dem Podcast des Studienseminars Hameln für das Lehramt an Gymnasien. Auf diesem Kanal wollen wir zunächst in unregelmäßigen Abständen ins Gespräch kommen mit Menschen, die im weitesten Sinne mit Bildung zu tun haben. Wir wollen uns unterhalten mit Ausbildenden und Auszubildenden, mit Lehrerinnen und Lehrern, wollen aber auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen und mit Menschen sprechen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und ihren ganz eigenen Blick auf Schule und Bildung kennenlernen. Dabei haben wir eine ganze Menge Themen auf der Agenda, die wir stetig erweitern wollen. Lehrkräftemangel, PISA, neue Unterrichtskonzepte, Digitalisierung, Inklusion, um nur einige der Themen zu nennen, die alle im schulischen Kontext im Moment umtreiben. Wir freuen uns aber natürlich auch über weitere Anregungen, Feedback, Hinweise. Schreiben Sie uns gern unter podcast@studienseminar-hameln.de. Heute wollen wir uns in erster Linie vorstellen und ein bisschen über unsere Rolle hier im Seminar und unseren Blick auf die Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen richten. Mein Name ist Daniel Ellermann, ich bin der ständige Vertreter der Seminarleiterin hier am Studienseminar Hameln. Ich war nach meinem Referendariat 15 Jahre lang als Lehrer am Gymnasium Ernestinum in Rinteln tätig, habe 2019 am Seminar als Ausbilder für das Fach Evangelische Religion begonnen und bin seit Februar 2022 als stellvertretender Leiter und somit in Vollzeit hier am Seminar tätig. Neben mir sitzt die Leiterin des Studienseminars und ja, Katja, stell dich doch einfach mal selber vor.
Ja, hallo, ich freue mich sehr über dieses Podcast-Projekt und bin sehr gespannt, was daraus wird. Mein Name ist Katja Brinster, ich bin die Seminarleiterin hier am Studienseminar Hameln für das Lehramt an Gymnasien und auch schon seit einiger Zeit in Ausbildung tätig. Nach meinem Studium der Fächer Deutsch und Englisch in Göttingen an der Georg-August-Uni hatte ich meine erste Stelle am Humboldt-Gymnasium in Bad Pyrmont und bin dann relativ schnell in die Fachausbildung hineingegangen. Als Fachkonferenzleiterin Deutsch bin ich dann auch schnell Fachausbilderin Deutsch geworden und habe mich immer sehr interessiert dafür, mit Referendarinnen und Referendaren zu arbeiten. Dann bin ich relativ schnell die ständige Vertreterin der damaligen Seminarleiterin Claudia Kregel geworden und habe knapp elf Jahre als ständige Vertreterin der Seminarleiterin schon hier in Vollzeit am Studienseminar gearbeitet, im Fachbereich Pädagogik ausgebildet und bin jetzt seit etwas über 2 Jahren hier die Seminarleiterin. Ja, und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und es ist ein Traumjob, kann man nur sagen.
Ja, mir geht es häufig so, wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, ich arbeite an einem Studienseminar, dann werde ich ganz häufig gefragt, ja, Studienseminar, was macht ihr denn da eigentlich? Was ist das genau? Und damit wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Katja, wie würdest du auf so eine Frage reagieren?
Die Frage kenne ich auch sehr gut. Manche Menschen, die können das dann mit dem Bereich der Juristerei in Verbindung bringen. Ah, Vorbereitungsdienst, das kenne ich von den Juristen. Da kann man so ein bisschen anknüpfen, wenn man versucht, das zu erklären. Also ein Studienseminar ist eine eigenständige Institution, eine sogenannte nachgeordnete Behörde des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung, in unserem Fall Hannover. Und wir sind für die Ausbildung von Studienreferendarinnen und Referendaren des höheren Lehramtes in der zweiten Phase der Lehrerinnenbildung zuständig. Genau. Und haben eine eigene Verwaltung. Wir haben 2 Verwaltungskräfte. Derzeit sind das Frau Koch und Frau Ellerholt. Und haben dann an den Ausbildungsschulen tätige Ausbilderinnen und Ausbilder, die in einzelnen Fächern tätig sind und die Referendarinnen und Referendare im Unterricht besuchen, begleiten und beraten. Wir sind zuständig dafür, den 18-monatigen Vorbereitungsdienst für die Studienreferendarinnen und Referendare zu organisieren und damit quasi die zweite Phase der Lehrerausbildung hier auszugestalten, die dann mündet in der Examensprüfung, im sogenannten Staatsexamen, für welches wir hier auch zuständig sind. Wir müssen das Examen organisieren, durchführen und dann die Absolventinnen und Absolventen prüfen und ihnen dann hoffentlich am Ende das Zeugnis aushändigen und damit die Befähigung aussprechen, dass sie von da an Lehrerinnen und Lehrer im Schuldienst Niedersachsens sein können. Vielleicht so ganz grob erstmal umrissen.
Ja, wenn du von einer zweiten Phase sprichst, bedeutet das ja auch, dass es eine erste Phase gibt, die unsere Referendarinnen und Referendare an den Universitäten bereits durchlaufen haben. Es gab ja Zeiten, in denen einphasig ausgebildet wurde, also wo die gesamte Lehrerausbildung an den Universitäten stattgefunden hat. In den 70er Jahren gab es solche Modelle. Und solche Stimmen werden jetzt vereinzelt auch wieder laut im Rahmen der bildungspolitischen Überlegungen. Wie ist da deine Haltung? Einphasige Lehrerausbildung, zweiphasige Lehrerausbildung, wo siehst du Vor- und Nachteile?
Also ich glaube, dass diese Zweiphasigkeit zunächst erstmal eine lange Tradition hat in unserem Land. Also die universitäre Ausbildung ist unabhängig, ist abgekoppelt von der Ausbildung am Studienseminar und soll zunächst erstmal vor allem die fachwissenschaftlichen Anteile vermitteln. Dort gibt es die Möglichkeit für die Studierenden auch eigene fachliche Schwerpunkte zu setzen und sich vor allem kundig zu machen im Bereich der Fachwissenschaft und Fachmethodik. Und dann ist sozusagen passiert ein Cut und die kommen ans Studienseminar und wir sind vor allem verantwortlich für die fachdidaktischen Anteile. In enger Verzahnung von Praxiserleben, Praxisausführung an den Schulen und theoretischer Reflexion. Und ich glaube, das ist das Besondere im Professionalisierungsprozess von Lehrerinnen und Lehrern, dass hier eine besondere Verknüpfung hergestellt wird zwischen Handlungserfahrung an der Schule, aktivem Lehren, Unterrichtsvorbereiten, Unterrichtsplan durchführen und reflektieren und dann diese Reflexion von uns, von den Ausbildenden am Studienseminar angeleitet und begleitet wird. Das hat durchaus was für sich und ich denke, das spricht auch dafür, dass die Lehrerausbildung ein hohes Maß an Professionalität bei uns erreicht hat, dass diese Abkopplung stattfindet. Nun könnte man natürlich sagen, packt einfach mehr Praxisanteile ins Studium. Das könnte man erstmal so postulieren und sagen, erhöht einfach die Praktika-Anteile und dann wird das schon und dann braucht man das Studienseminar gar nicht mehr. Für mich ist aber gerade dieser Aspekt wichtig, dass eine angeleitete Praxisreflexion erfolgt. Und das ist nach eigenem Erfahren meinerseits und auch nach den Berichten der Referendarinnen und Referendare an den Unis eben auch aufgrund des Personalmangels dort nur rudimentär möglich. Das heißt, man macht ein Praktikum, man probiert sich aus, man bekommt aber eben wenig Feedback bezüglich dessen, wie geeignet man ist, wo man Stärken hat, wo man sich weiterentwickeln muss. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht leistbar. Und dafür sind wir hier im Studienseminar eben Expertinnen und Experten. Unsere Ausbildenden hier sind Expertinnen und Experten darin, diese Praxisreflexion anzuleiten, zu beraten, Schwerpunkte zu setzen mit den Referendarinnen und Referendaren und damit deren Kompetenzentwicklung auch ganz persönlich und individuell fördernd zu begleiten. Und ich glaube, das ist die große Chance an dieser zweiphasigen Ausbildung.
Jetzt hört man immer mal wieder vom sogenannten Praxisschock. Referendarinnen und Referendare berichten davon, dass sie an den Universitäten teilweise gar nicht adäquat auf das vorbereitet werden, was sie letzten Endes hier am Studienseminar und auch in den Schulen erwartet. Du bist jetzt so lange schon in der Ausbildung tätig, Katja. Kannst du das bestätigen? Gibt es diesen Praxisschock? Führst du Gespräche mit Referendarinnen und Referendare, die sich nicht gut vorbereitet fühlen für das, was sie in der Schule erwartet? Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Wie könnte man die Lehrerausbildung attraktiver gestalten, vielleicht etwas entzerren, um gerade diesen Praxisschock abzufedern, abzumildern und die jungen Leute erst gar nicht in diese Situation kommen zu lassen, dass sie sich nicht gut vorbereitet oder überfordert fühlen?
Ich glaube, dass es diesen Praxisschock schon sehr lange gibt. Also ich kann mich erinnern, in meinem Referendarsjahrgang gab es auch ein oder zwei Personen, die bisher ja, mit Schülerinnen und Schülern gar nicht so viel zu tun hatten, die vielleicht keine Jugendarbeit gemacht haben, die in den Praktika auch nur das Pflichtprogramm absolviert haben und die dann plötzlich sich ins kalte Wasser gestoßen gefühlt haben und erstmal erfahren haben im Referendariat, was der Beruf Lehrerinnen und Lehrer eigentlich bedeutet. Das hängt sehr individuell davon ab, auch wie jemand im Vorfeld sich orientiert und aufstellt. Die Personen, die schon in Jugendarbeit tätig sind, im Sportverein, im musikalischen Bereich, die schon Vertretungsverträge innehaben, die Assistant Teacher waren, die erleben diesen Praxisschock höchstwahrscheinlich nicht. Die Personen, die sehr stark in ihrer Fachwissenschaft im Studium verhaftet waren und sich sozusagen vor diesem ganzen schulischen Bereich so ein bisschen ferngehalten haben, die erleben das eventuell schon. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir mehr Möglichkeiten hätten, einen sanften Einstieg in den Unterrichtsalltag zu gestalten. Es gab ja vor einigen Jahren die 2-jährige Referendarsausbildung. Mittlerweile ist es auf 18 Monate verkürzt worden. Und im Kreise der Seminarleiterinnen und Seminarleiter ist immer wieder die Bestrebung kundgetan worden, dass wir gerne wieder 2 Jahre zurück hätten. Ich weiß, dass das sehr illusorisch ist vor dem Hintergrund des Lehrermangels in unserem Land. Aber das würde eben bedeuten, mit einem veränderten Einstellungstermin, wie zum Beispiel 1.5., 1.11., wie es in der Vergangenheit auch war, dass die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erstmal eine gewisse Zeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auch mitgehen könnten im Unterricht, im betreuten Ausbildungsunterricht starten könnten und dann erst nach einer gewissen Eingewöhnungsphase eigenverantwortlich eingesetzt werden würden. Im Moment ist es so, dass sie gleich von Beginn an eigenverantwortlich unterrichten müssen. Das sind dann 6 Stunden, manchmal auch schon 8 Stunden. Und das ist natürlich für den Einzelnen, für die Einzelne dann auch überfordernd, wenn man sich relativ lange von dieser Schulrealität ferngehalten hat. Das wäre also ein Desiderat, hier einen langsameren oder vielleicht auch einen individuell zu gestaltenden Eingang zu finden. Ja, und natürlich auch die Anteile der Praxisreflexion an der Universität, dass es dort vielmehr die Möglichkeit gäbe, Feedback zu bekommen zu dem, was man probiert hat im Unterricht in Praktika. Dass es ehrliche Feedbacks auch für die Personen gibt, die zweifeln, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben damit. Vielleicht auch die Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen, so eine Art Selbstdiagnostik, also eine Art Diagnostik im Vorfeld an der Uni, um auch die Personen herauszufiltern, die für sich auch merken, das ist gar nicht der Job, den ich eigentlich machen will. Und diese Erkenntnis kommt manchmal sehr spät und das ist, glaube ich, dann die Gefahr, wenn man viele Jahre studiert hat, viel Arbeit reingesteckt hat in die Berufsausbildung und dann für sich erkennen muss, nee, also Schulrealität, das stresst mich, da möchte ich gar nicht lange tätig sein in diesem Bereich.
Ja, und wenn du jetzt von 6 oder 8 Stunden eigenverantwortlichem Unterricht sprichst, mag das für jemanden, der aus einem ganz anderen beruflichen Kontext kommt, vielleicht gar nicht so viel klingen. Man muss sich dabei aber vorstellen, dass das ja wirklich die ersten unterrichtlichen Gehversuche sind, die hier unternommen werden. Das heißt, all das, was ich in vielen Semestern fachwissenschaftlich an der Uni erlernt habe, muss ich jetzt eben runterbrechen auf ja beispielsweise eine 5. oder 6. Klasse. Da sitzen dann 30 Kinder vor mir, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen, die ganz unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen und wo ich im Prinzip auf ganz vielen Ebenen meinen Unterricht differenziert gestalten muss. Da müssen so viele Entscheidungen im Vorfeld getroffen werden, die einfach gerade am Anfang unheimlich viel Zeit brauchen. Und da habe ich es als jemand, der glücklicherweise noch 2 Jahre sein Referendariat absolvieren durfte, als sehr, sehr angenehm empfunden, die ersten Wochen und Monate einfach mal mitgehen zu können und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen über die Schulter gucken zu können, um dann eben punktuell hier und da mal eine Stunde unterrichten zu können. Jetzt sieht die Situation ganz einfach so aus, dass die neuen Referendarinnen und Referendare, wenn sie in den Schulen starten, möglicherweise gleich am 1. oder 2. Tag eigene Lerngruppen in eigener Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn ich am 2. Tag gleich beispielsweise eine 10. Klasse unterrichten muss, dann ist das schon ein ganz schönes Brett, was ich da bohren muss. Ja, und wir versuchen dann die jungen Kolleginnen und Kollegen in der Einführungswoche, also an den allerersten Tagen, in denen sie bei uns am Seminar starten, mit diesen Basics und mit den Grundlagen vertraut zu machen, die sie dann eben benötigen, wenn sie in der Schule starten. Und das kann dann schon mal dazu führen, dass das von dem einen oder der anderen als Druckbetankung wahrgenommen wird, weil es einfach unheimlich viele Informationen sind, rechtlich wie pädagogisch, die dort eben dann auf sie einprasseln. Aber das ist der Preis, den man zahlt wenn man Ausbildungszeit reduziert.
Was natürlich auch hilfreich wäre, wir reden überall über individuelle Förderung, Binnendifferenzierung in Schule. Und es wäre natürlich auch hier hilfreich für Referendarinnen und Referendare, aber auch für Quereinsteiger, wenn eine gestaffelte Möglichkeit bestünde, dass den Vorbereitungsdienst vielleicht sehr schnell zu absolvieren, wenn man viel Vorerfahrungen hat. Wir haben hier durchaus Kolleginnen und Kollegen, die haben schon einige Vertretungsverträge hinter sich gebracht. Die kommen schon mit einem hohen Maß an Expertise an. Die brauchen vielleicht nicht so viel Zeit und andere bräuchten vielleicht ein halbes Jahr länger. Also wenn man da eine Flexibilisierung hätte, wäre das mit Blick auf die individuelle Kompetenzentwicklung als Lehrerin, als Lehrer natürlich optimal.
Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich ein paar Themen überlegt, die wir hier im Podcast behandeln wollen. Wir haben auch mit einigen Leuten gesprochen und uns überlegt, was könnte potenzielle Hörerinnen und Hörer interessieren. Eine Frage, mit der ich konfrontiert worden bin, die ich ganz interessant finde, ist folgende. Und zwar wurde ich gefragt, ihr wolltet doch mal ursprünglich Lehrerinnen und Lehrer werden, also mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Jetzt seid ihr in der Ausbildung und arbeitet mit erwachsenen Menschen und führt gar nicht mehr das aus, was ihr ursprünglich mal machen wolltet. Ist damit nicht euer Berufswunsch ad absurdum geführt worden? Wie würdest du auf diese Frage antworten, Katja?
Ja, es kommt oft auch so die Frage, wir als Seminarleitung sind eben vom Unterricht befreit, wir sind nicht lehrendes Personal, fehlt euch da nicht was? Und ist das nicht eine Abkehr vom eigentlichen Berufswunsch? So habe ich das jetzt verstanden, Daniel. Ja, bei mir war das sukzessive. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, über Unterricht zu sprechen und zu probieren, Unterricht so gut wie möglich zu gestalten, so passgenau wie möglich auf die Lerngruppe abzustimmen. Habe immer für mein Fach, für Deutsch vor allem, für Englisch natürlich auch gebrannt. Und es hat mir Spaß gemacht, darüber ins Gespräch zu kommen, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Mitreffis, dann auch mit meinen Auszubildenden. Und dann, wenn man sich entscheidet, in Seminarleitung zu gehen, ist man automatisch eben nicht mehr Fachausbildender oder Fachausbildende, sondern pädagogischer Ausbilder. Das war für mich schon ein großer Schritt, mein Fach oder meine Fächer zu lassen. Aber ich habe immer mehr erkannt, wie viel Chance darin eigentlich liegt, sich mit pädagogischer Ausbildung zu beschäftigen, weil es so umfassend ist, weil es so alles abdeckt, was eine gute Stunde, was eine gute Lehrkraft ausmacht. Diese ganzheitliche Betrachtung, fächerübergreifend, finde ich wahnsinnig reizvoll. Und auch immer mehr in die Beratung zu gehen, war für mich reizvoll. Und letztlich auch die Erfahrung, wenn es mir gelingt, hoffentlich gute Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, dann wirkt sich das ja hoffentlich auf viele Schülerinnen und Schüler aus. Und ich erfahre auch in der Arbeit mit den Referendarinnen und Referendaren, mit Erwachsenen, mit Experten, ist es manchmal auch ein bisschen wie Unterricht in der Pädagogik-Sitzung, wenn man da so eine Gruppe vor sich sitzen hat. Wir haben bei uns so Jahrgangsgruppen in Pädagogik, die auch so eine Art Klassenprinzip haben und eine Klassenleitung haben. Ja, dann ist es manchmal auch so, dass man das Interesse erstmal für sich gewinnen muss und dass man die Aufmerksamkeit aufrechterhalten muss, dass man verschiedene Phasen plant, dass man natürlich Schwerpunkte und Zielsetzungen für eine Sitzung hat, dass man Aufgabenstellungen sich überlegt, Materialeinsatz. Es sind schon Überlegungen zu einer Unterrichtsplanung, aber auf sehr hohem Niveau, weil man eben Erwachsene vor sich sitzen hat. Und wir probieren in unseren Sitzungen ja viele Unterrichtselemente aus, erproben die gemeinsam und reflektieren die dann. Also im Prinzip unterrichten wir schon auch noch weiter, aber eben eine andere Zielgruppe. Und das fand ich für mich immer spannend und reizvoll. Und bei den Unterrichtsbesuchen sehe ich ja sehr viel Unterricht, auch in anderen Fächern als meinen ursprünglichen. Eine Sportstunde, eine Musikstunde, Latein, Physik, Mathe, das ist wahnsinnig spannend, auch da jetzt mitzukriegen, wie guter Unterricht oder nicht so guter Unterricht funktioniert und die Expertise in der Beratung weiter auszubauen. Ich gebe dir recht, dass ein bisschen ein Schmerz dabei ist, weil die Arbeit mit Kindern im Unterricht immer eine sehr erfüllende Tätigkeit für mich war. Aber ich habe mich da einfach weiterentwickelt und die anderen Bereiche jetzt auch als eine neue Herausforderung empfunden und aufgegriffen.
Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich habe ja auch als Fachausbilder begonnen und kann daher die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut miteinander vergleichen. Als ich dann in die pädagogische Ausbildung gewechselt bin, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ja, wie ich adäquat in einem Fach wie Spanisch beraten kann, wenn ich beispielsweise die Sprache gar nicht beherrsche. Allerdings habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man sofort sieht, wie die Stunde läuft, wer beispielsweise noch ein Fragezeichen auf dem Kopf hat, wie das Classroom-Management gehandelt wird, wie visualisiert wird und so weiter. Man merkt auch ziemlich genau, wie ertragreich die Stunde am Ende ist, natürlich ohne das fachlich im Einzelnen ausmachen zu können. Aber das ist ja auch nicht meine primäre Aufgabe als Pädagoge. Dafür haben wir die Fachausbildenden, die einen viel fokussierteren Blick auf Fachdidaktik und Methodik legen und somit natürlich passgenau in dieser Richtung beraten und ausbilden können. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe in 15 Jahren schulischer Praxis so viele Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt in meiner pädagogischen Ausbildung an junge Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann. Ein entscheidender Schlüssel für Lernerfolg ist aus meiner Sicht Bindung zur Lerngruppe und die Schaffung einer angstfreien und motivierenden Atmosphäre. Und das kann ich in allen Fächern weitergeben. Und zu sehen, dass eine derartige Beratung und Ausbildung Früchte trägt, zum Beispiel in nachfolgenden Unterrichtsbesuchen, und ich somit meine Praxiserfahrung im Sinne eines Multiplikators breitflächig verteilen kann, das ist eine sehr zufriedenstellende Aufgabe.
Ja, ich kann da noch eine Erfahrung aus dem Chinesischunterricht beisteuern. Ich hatte neulich eine Quereinsteigerin mit Chinesisch. Da ging es mir dann wirklich so, dass ich auch mit meinen Fremdsprachenkenntnissen nicht mehr weit kam, was das Sprachverständnis anging. Ich war sehr froh, dass eine Fachkollegin vom Studienseminar Göttingen dabei war und natürlich die fachdidaktischen Anteile dann in der Beratung übernommen hat. Und dafür sind wir hier ja auch ein Team am Studienseminar. Wir haben unterschiedliche Expertisen, die miteinander dazu verhelfen sollen, dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer hier ausbilden. Also wir haben unsere Fachleiterinnen und Fachleiter und auch Mitwirkende, Fachausbildende, die natürlich auch beweisen, dass sie besondere Expertise mitbringen. Und wir haben dann den Schwerpunkt als Pädagoginnen und Pädagogen. Die Schulleitungen sind in der Prüfung natürlich auch als wichtige Perspektive mit dabei. Und gemeinsam, denke ich, gelingt ein multiperspektivischer Blick auf Unterricht. Und was mir in dem Chinesischunterricht nochmal so klar wurde, ist, dass ich den Luxus habe, die besondere Möglichkeit, vor allem auf die Lernenden genau zu gucken. Und anders nochmal als in meinem eigenen Unterricht, wenn ich da vorne involviert bin, in Aktion bin, kann ich dann, wenn ich hinten als Beobachtende sitze, genau auf die Schülerinnen und Schüler gucken. Und ich bekomme sehr genau mit, wie es denen geht im Unterricht, was die mitnehmen, wo sie vielleicht hadern, wo sie Verständnisprobleme haben und kann diese Beobachtung dann einfach auch ins Gespräch mit der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst hineinnehmen. Und das ist dann die Beratung, die wir eben leisten, ne? Dazu zu verhelfen, auf den Unterricht anders zu gucken, neue Perspektiven zu bekommen, neue Wahrnehmungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, diese Beratungsexpertise da auszubauen und dann auch zu merken, dass eine junge Lehrerin oder ein junger Lehrer nochmal anders über die eigenen Stunden nachdenkt, vielleicht anders die eigenen Stärken erstmal wahrnimmt, aber auch erkennt, oh, da habe ich die Schülerinnen und Schüler nicht so gut im Blick gehabt oder da habe ich die irgendwie überfordert oder abgehängt. Und dafür sind wir ja so eine Art Mittler sozusagen, ein Sprachrohr dafür.
Ja, uns läuft so ein bisschen schon die Zeit weg, aber eine Sache brennt mir natürlich noch wirklich unter den Nägeln. Und zwar, ich habe gestern zufällig einen Instagram-Post gesehen von Herrn Schröder, der ja auch ehemaliger Lehrer ist, jetzt Comedian. Und da ging es auch im weitesten Sinne um das Referendariat. Viel interessanter waren aber die Kommentare, die unter diesem Post standen und die haben mich sehr nachdenklich gestimmt, denn es waren viele Leute, die von ihren Erfahrungen aus dem Referendariat berichtet haben und da fielen solche Sätze wie die schlimmste Zeit des Lebens und ich leide heute noch unter den Erfahrungen, die ich damals machen musste und ich habe ein Trauma davon getragen. Und irgendwann schrieb eine Studentin, ja, sag mal, kann mir eigentlich keiner hier Mut machen auf mein Referendariat? Das klingt ja wirklich ganz gruselig. Und ich würde gerne diese Möglichkeit, diese Plattform jetzt hier auch mal als Werbemöglichkeit nutzen. Katja, was würdest du jungen Studentinnen und Studenten sagen oder vor allem auch Leuten, die überlegen, Lehrerin oder Lehrer zu werden? Wie würdest du ihnen Mut machen, diesen Beruf zu ergreifen und vor allem auch keine Angst vor dem Referendariat zu haben? Woher kommen diese traumatischen Darstellungen?
Ich kenne das erstmal gut, Daniel. Ich bekomme das manchmal auch im Gespräch mit gestandenen Kolleginnen und Kollegen mit, dass diese Traumata durchaus geäußert werden, dass die auch hochkommen. Manchmal auch im Prüfungskontext, wenn da eine betreuende Fachlehrkraft ist, die dann plötzlich eigene Prüfungserfahrung wieder einbringt. Also ich glaube, dass das Referendariat eine Zeit ist, in der man sich sehr offen und konstruktiv Kritik stellen muss. Und dann ist man natürlich auch vulnerabel, weil als Lehrperson auch Aspekte der persönlichen Kompetenz eventuell gefeedbackt werden. Und je nachdem, wie dieses Feedback gestaltet ist, bin ich natürlich da verletzlich, wenn jemand über meine Präsenz, über meine Körpersprache, meine Stimme spricht. Das muss mit einem ganz hohen Maß an Sensibilität auch angefasst werden unsererseits. Und ich glaube, da hat sich die Beratungskultur, zumindest an unserem Seminar, in den letzten 15 Jahren auch ganz erheblich weiterentwickelt, weil viele Kolleginnen und Kollegen sich auf den Weg machen, sich auch Expertise da wirklich drauf zu schaffen. Was würde ich Ihnen mitgeben? Ich würde mich nicht im Vorfeld von diesen Horrorszenarien und Schreckensmeldungen negativ beeinflussen lassen, sondern erstmal wirklich mit einem proaktiven, mit einem positiven Blick hineingehen, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, aber auch mit dem Wissen, dass man eben auch mit abgeschlossenem Studium noch nicht fertig ist als Lehrerin und Lehrer und dass man jetzt die Chance ergreift, sich weiterzuentwickeln. Und auch nach den 18 Monaten ist man ja nicht fertig. Man muss weiterhin offen bleiben und in unserem Kompetenzkatalog der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung steht so ein Passus, dass man lebenslang lernen können muss als Lehrer. Und ich glaube, diese Kompetenz, diese Offenheit, diese Kritikfähigkeit, auch die Konfliktfähigkeit, ja, die muss man mitbringen. Und wir haben mit erwachsenen Menschen zu tun, die auch jederzeit, denke ich, wenn sie sich schlecht fühlen, wenn sie sich nicht gewertschätzt fühlen, das äußern können. Und das nehmen wir, denke ich, hier in unserem Seminar auch sehr sensibel auf. Gestern war ein Kollege hier bei mir, der Weihnachtsgrüße übermittelte und sehr schön sagte, wir sind hier ein helfendes Seminar und ein unterstützendes Seminar. Und das ist, glaube ich, unser Weg zu probieren, gegen diese Schreckensmeldungen anzuarbeiten. Also wirklich zu gucken, wie können wir die einzelnen Refis unterstützen, wie können wir sie begleiten. Vielleicht auch immer mehr, wie können wir ihre Stärken bewusst ausbauen. Also der Blick geht weg von dem defizitorientierten Besprechen von Desideraten, die alle noch geleistet werden müssen, hin dahin auch zu gucken, was hat sich entwickelt, was kann die Person, wo hat sie Stärken und was kann sie als Lehrkraft auch ausmachen. Ich glaube, da sind wir alle noch auf einem Weg, aber das ist so insgesamt ein Trend, den man beobachtet. Und natürlich sieht für eine Studentin, mit der ich sprechen würde, im Moment die Berufssituation auch gut aus. Also die Lehrer werden gesucht, sie sind ein rares Gut in unserem Land. Sie werden auch in den nächsten Jahren gebraucht werden. Die Schulen buhlen um sie. Sie haben also eigentlich erstmal eine gute Voraussetzung, in dem Beruf auch langfristig Fuß zu fassen. Aber die Arbeit an den eigenen personalen Kompetenzen spielt eine wichtige Rolle auch, sich selbst einen Ausgleich zu schaffen, sich selbst zu stabilisieren, sich Ressourcen zu geben, die man hat. Das sind Themen, die wir immer mehr auch mit den Referendarinnen und Referendaren im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes besprechen und thematisieren. Resilienz, das große Thema, Achtsamkeit, gut mit sich umgehen, mit seinen Kräften haushalten, mit seinen Ressourcen umgehen. Da versuchen wir sie zu unterstützen. Und ich glaube, wenn man da eine gesunde, professionelle Einstellung hat, dann kann man auch weit kommen, dann kann man das Referendariat auch für sich wirklich konstruktiv nutzen. Das ist das, was uns im Moment auch viele Examenskandidatinnen und Kandidaten zurückmelden. So schlimm war es ja gar nicht. Eigentlich war es auch ganz schön und irgendwie ist es auch schon vorbei. Ja, und der eine oder die andere wird natürlich Momente haben, wo man mal enttäuscht ist, wo man unzufrieden ist, wo ein Unterrichtsbesuch wirklich nicht gut geklappt hat. Man hat viel reingesteckt. Und da würde ich sagen, diese Tiefpunkte, diese Momente, die gehören so unabdingbar dazu, um professioneller Lehrer zu werden. Und ich selbst kann auch sagen, aus dem furchtbarsten Gub, den ich selbst in meinem Referendariat gestaltet habe, habe ich das meiste, glaube ich, gelernt in meiner Ausbildungszeit. Auch wenn das echt gedauert hat, das emotional zu verarbeiten. Rückblickend kann ich ein bisschen drüber schmunzeln und kann wirklich sagen, da ist eine Erkenntnis bei mir angekommen. Die Stunden, die gelungen waren, die habe ich wahrscheinlich schon vergessen.
Naja, das ist ja ähnlich wie in der Schule auch. Am meisten lerne ich dadurch, wenn jemand Fehler macht oder wenn ich im besten Fall selber Fehler mache. Und diese Fehlerkultur positiv zu gestalten, ich glaube, das ist, kann wirklich ein entscheidender Schlüssel sein. Du hast von Wertschätzung gesprochen. Und ich glaube, ja, natürlich kann ein Unterrichtsbesuch in die Hose gehen. Der, wo man wirklich nachher zu dem Schluss kommt, die Stunde hat das Ziel nicht erreicht. Man hat sich mit der Zeit völlig verschätzt und so weiter. Aber dann muss ich natürlich als Ausbilder auch in der Lage sein, die Knackpunkte anzusprechen. Aber das kann trotzdem wertschätzend passieren. Und ich habe jetzt gerade neulich von einer Examenskandidatin eine Rückmeldung bekommen, die gesagt hat, ich habe Ihre Beratung als so wertschätzend empfunden. Selbst in einer Stunde, wo alles daneben gegangen ist, bin ich mit gutem Gefühl in die Nachbesprechung gegangen, weil ich wusste, es ist eine wertschätzende Atmosphäre. Dinge, die kritisch angesprochen werden, haben mit mir als Person nichts zu tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es hier um konstruktive Kritik geht und dass man vor allem bei allem, was man kritisiert, auch eine helfende Hand anbietet und sagt, so, wir es gemeinsam besser gemacht. Und beim nächsten Mal eben auch zurückmeldet, hey, wir haben hier einen Fortschritt gemacht und darüber, wo wir letztes Mal gesprochen haben, das ist erheblich besser geworden. Und von daher glaube ich, hat sich da tatsächlich in den letzten 15, 20 Jahren in der Ausbildung und in der Beratungskultur eine ganze Menge verändert. Und ja, diese Horrorszenarien, die teilweise noch ja, in diversen Internetforen oder auch an den Unis herumgeistern, ich glaube, das ist in vielen Dingen oder in vielen Aspekten einfach auch Schnee von gestern, zumindest glaube ich, dass wir das Studienseminar Hameln sicher sagen zu können, dass wir hier sehr, sehr viel Zeit investieren, um diese Horrorszenarien nicht wieder aufleben zu lassen, um hier eine ganz andere Kultur der Beratung und der Ausbildung entstehen zu lassen. In dem Zusammenhang aber eine letzte Frage. Wenn wir über Entwicklung sprechen der letzten 15 Jahre, hat der Lehrerberuf heute eine andere Rolle, wie siehst du das, als noch vor 15, 20 Jahren? Wir haben jetzt, unsere Ausbildung ist jetzt etwa knapp 20 Jahre her. Wie würdest du das rückblickend einschätzen? Stehen Lehrerinnen und Lehrer heute tatsächlich vor anderen Herausforderungen, als wir das zu Beginn unserer beruflichen Karriere noch waren?
Ja, ich glaube, das ist ein großes Spannungsfeld zu konstatieren. Einerseits werden sie eben gesucht und es ist, wie ich sagte, schon ein rares Gut. Es gibt zu wenig qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer. Es sind die Schulen unterversorgt, sie werden händeringend gebraucht. Andererseits sind die Herausforderungen, glaube ich, unglaublich breiter und größer geworden. Das, was das Kerngeschäft des Unterrichtens ist, wie man immer so schön sagt, ne, dass sich fokussieren auf das eigene Fach, wirklich die Vermittlung von Fachinhalten, ist natürlich schon im Zuge der Kompetenzorientierung verschoben. Es geht also nicht nur um Fachinhalte, es geht darum, Wissen, Handlung und Haltung zu vermitteln bei den Lernenden. Es geht auch viel mehr darum zu erziehen. Also die erzieherischen Anteile sind immer größer geworden. Die Querschnittsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, Umgang mit Heterogenität, mit Diversität, Inklusion, Interkulturalität, Medienbildung, Sprachbildung, jetzt im aktuellen Schulverwaltungsblatt, neuer Erlass nochmal zum DATS-Bereich. Das sind Herausforderungen, wo viele Lehrkräfte immer so sagen, oh, das soll ich jetzt auch noch, neben meinem Kerngeschäft. Und das muss ich natürlich auch alles können. Ich kann ja nur Unterricht gut machen, wenn ich Experte bin in allen diesen Bereichen. Ich glaube, diese Herausforderung, sich mit diesen Themen erstmal auseinanderzusetzen, ist in den letzten Jahren eine ungleich größere geworden. Dann auch der gesellschaftliche Druck natürlich, was von Schulen verlangt wird. Viele sagen, was in Elternhäusern nicht mehr geleistet wird. Ich glaube, auch die Eltern stehen vor großen Herausforderungen. Oftmals beide berufstätig, Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und die Lernenden, die Jugendlichen, die Kinder, die sich mit gesamtgesellschaftlichen Problemen, mit Krisen, mit Kriegen, mit Corona-Pandemien auseinandersetzen müssen, die vielleicht viel schneller auch psychische Probleme haben, auch hier im aktuellen Schulverwaltungsblatt immer mehr Beratungsangebote. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich als Ersthelfer qualifizieren, um psychische Probleme abzufangen. Also dieses Gefühl, ich muss als Lehrkraft eigentlich alles sein, ich muss Fachmann, Fachfrau sein, ich muss Erzieherin sein, ich muss ein Stück weit Vater und Mutter sein, Organisator, Lerncoach. Das kann erstmal auf den ersten Blick, diese Vielfalt kann erschlagen. Und ich glaube, das war zur Zeit unserer Ausbildung nicht so herausfordernd. Und dann natürlich, ja, die Rahmenbedingungen, der Erwartungsdruck von außen, PISA-Studie und so weiter im Hintergrund. Ja, sie müssen mehr schaffen als Lehrkräfte. Sie haben vielleicht aber auch das Gefühl, weniger Zeit zu haben, sich auf all diese Themen vorzubereiten. Und dann natürlich die erhöhte Arbeitsbelastung, was bürokratische Dinge angeht, an Schulen. Also ich glaube schon, dass sich da einiges verändert hat und auch einiges abverlangt.
Das klingt natürlich jetzt alles wahnsinnig viel und vielleicht auch ein Stück weit erschlagend. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch, so nehme ich das wahr, ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Man ist immer schnell dabei, auch heute zu sagen, Mensch, die Schülerinnen und Schüler, die können das alles nicht mehr. Das war vor 20 Jahren alles viel besser. Neulich fiel mir dieses Zitat in die Hand, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer terrorisieren und zu nichts mehr imstande sind und nicht mehr aufmerksam, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr an den Tag legen können. Dieses Zitat ist, weiß nicht wie viel, 100 Jahre alt von Sokrates und macht einfach deutlich, dass das eigentlich schon immer so war, dass man gesagt hat, Mensch, früher war das alles besser. Und diese Frage, die ich mir heute als Lehrer oder als Lehrerin stellen muss, ist, was bedeutet das eben für mich, wenn ich da andere Kinder sitzen habe als noch vor 20 Jahren? Was bedeutet das für mich und meine Unterrichtsgestaltung? Viele Schulen hier in Hameln und Umgebung machen sich auf den Weg mit neuen Unterrichtskonzepten und gehen neue Wege. Auch vielleicht auch die Gefahr, dass man irgendwann feststellt, das war eine Sackgasse, wir müssen hier nochmal neu abbiegen, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, sich immer wieder neu auszuprobieren. Lebenslanges Lernen, hast du eben schon gesagt. Und immer wieder neu die Dinge, die man, ja, die sich auch etabliert haben, auf den Prüfstand zu stellen und ja, zu schauen, was müssen wir jetzt modifizieren? Und ich glaube, die wichtige Botschaft dabei ist, dass man kein Einzelkämpfer ist, sondern dass man zusammen in einer Gemeinschaft sich dieser Aufgabe stellt, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam auch mit einem großen Unterstützungsapparat in Fortbildung, in Weiterbildung, aber auch im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern, mit Eltern. Ich glaube, Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort dabei, dass man gemeinsam versucht, sich immer wieder neu zu erfinden, um eben zu gucken, wie können wir Bildung immer wieder modern halten und den aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft eben auch gerecht werden.
Ich glaube, es ist natürlich schwierig heutzutage bei der Schnelllebigkeit die Zukunftsbedeutung für Schülerinnen und Schüler nach Klafki zum Beispiel zu bestimmen. Also ich kann das für meine Kinder gar nicht bestimmen, was die lernen müssen, damit sie in einer Zukunft oder zukünftigen Gesellschaft klarkommen. Aber ich glaube, dieses sich auf den Weg machen, ne? Adaptivität ist da so ein Stichwort. Also immer wieder gucken, wo stehen wir eigentlich, was brauchen unsere Kinder und Jugendlichen gerade? Und da ist bei all diesen vielfältigen Aufgaben das, was du vorhin gesagt hast, Daniel, glaube ich, wichtig, Bindung, Beziehung und Bindung. Und das muss Schule schaffen als Konstante. Und dann muss natürlich immer wieder neu darüber diskutiert werden, was wird vermittelt, wie müssen die Curricula angepasst werden, welche Lernformen und Methoden eignen sich. Und ich glaube, da muss man sich stetig auf den Weg machen. Da ist man nie angekommen und man ist nie fertig. Und diese Haltung ist eben wichtig. Diese Offenheit, natürlich auch die Bewahrung von Ritualen, von Stabilitäten. Ganz klar, Schule kann nicht jeden Tag die Welt neu erfinden. Das ist auch wichtig, aber in diesem Spannungsfeld sich irgendwie zu bewegen und wie du sagst, im Kollegium gemeinsam Konzepte zu entwickeln, das tun wir hier ja auch am Studienseminar und wir schauen sehr wachsam auf unsere sehr engagierten Ausbildungsschulen und sind sehr gespannt, was sich da tut mit den Freiräumen, die unsere Kultusministerin eröffnet und wir werden uns darauf einstellen und schauen, was die Schule der Zukunft uns bringen wird. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man immer trotzdem mit einem positiven Blick da herangeht und sich weiterentwickeln will.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir könnten über dieses Thema natürlich noch stundenlang diskutieren, glaube ich. Aber ich glaube, für unsere erste Folge reicht das an dieser Stelle. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, Katja. Vielen Dank für diese erste Folge. Und im Laufe der nächsten Folgen werden wir dann andere Leute einfach mal zu Wort kommen lassen. Wir wollen mit Ausbilderkollegen und Kolleginnen ins Gespräch kommen. Wir wollen auch unsere Referendarinnen und Referendare zu Wort kommen lassen. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen haben oder selbst hier zu Wort kommen wollen, dann schreiben Sie uns gern unter podcast@studienseminar-hameln.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis zum nächsten Mal beim Roten Faden, dem Podcast des Studienseminars Hameln für das Lehramt an Gymnasien.